willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Matthias Haase. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank.
Ja, ich freue mich, wir haben heute ein ganz spannendes Thema, was mir schon lange auf der Seele brennt, Kinder- und Jugendhilfe. Und wir sind ja über Xing in den Kontakt getreten und als ich da gesehen habe, was sie machen, dachte ich, perfekt, da frage ich sie doch direkt mal, ob sie Lust haben auf ein Interview zu diesem Thema. Ja, und bevor wir einsteigen in das Thema, würde ich Sie ganz gerne vorstellen, wie immer. Und wenn etwas fehlt, dann dürfen Sie gerne ergänzen.
Das mache ich.
Super, danke. Ja, Matthias Haase arbeitet seit 2007 im Unicum, einer Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Oer-Erkenschwick. Er ist ausgebildeter Erzieher mit der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung, studierte Bildungswissenschaften und befindet sich derzeit im Masterstudium der Personalentwicklung. In seiner Funktion als Bereichsleitung Pädagogik begleitet und berät er pädagogische Teams unterschiedlicher Wohngruppen und ist dort für die Steuerung der pädagogischen Prozesse verantwortlich. Ein Arbeitsschwerpunkt liegt zudem in der präventiven Arbeit, bei der als Präventionsfachkraft und Sexualpädagoge unter anderem für die hausinternen Schulungen der Mitarbeiter verantwortlich ist. So viel erstmal aus Ihrem Leben. Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu sagen. Aber für das Thema, ja, auf das Thema bezogen, habe ich was vergessen? Möchten Sie was ergänzen?
Nee, das war schon umfassend da war alles mit drin. Ich glaube, dass wenn wir über Kinder- und Jugendhilfe gleich sprechen, dann wird deutlich, wie vielschichtig das ist und entsprechend ist auch mein Tätigkeitsfeld. Aber ja, da werden wir einfach mal hinschauen.
Super. Ja, danke. Ich habe im Vorgespräch, beziehungsweise wir haben ja auch im Vorgespräch geschaut, in welche Richtung wollen wir das Ganze auch aufbauen. Kinder- und Jugendhilfe ist ja wirklich sehr umfassend und ich fand es sehr schön, weil Sie auch so breit aufgestellt sind, dieses Thema wirklich hier in diesem Interview auch so breit anzugehen und zu gucken, was sich daraus dann einfach noch für Fragen ergeben. Und dementsprechend wäre auch meine erste Frage, was bedeutet denn Kinder- und Jugendhilfe für Sie?
Die Kinder- und Jugendhilfe bedeutet für mich ein riesiges, spannendes Feld, das tatsächlich voller Herausforderungen steckt. Und da bin ich jetzt erstmal nur bei mir. Also ich glaube, dass letztlich wenn man die Perspektiven anlegt von Kindern und Jugendlichen, von Eltern, von den Familien, die dabei noch dabei sind, aber natürlich auch von den Menschen, die hier arbeiten, den Mitarbeitenden, dann zeichnen sich ganz viele unterschiedliche Herausforderungen. Also die Kinder- und Jugendhilfe hat letztlich den Auftrag, gute förderliche Angebote für Kinder und Jugendlichen zu machen. Und ich würde Kinder- und Jugendhilfe dann immer auch um diesen Aspekt Familienhilfe erweitern. Letztlich, wenn wir auch darüber sprechen, wie hat sich das Ganze vielleicht entwickelt, dann geht die Richtung immer weiter dahin. Es wird vielfältiger, es wird individueller gleichzeitig. Und das ist auch das genau, worum es geht, ne? Nämlich wirklich passgenaue Angebote für Kinder zu machen und auch für die Familien der Kinder, damit wir letztlich vielleicht etwas, was in Schieflage geraten ist, wieder helfen, gerade zu rücken. Und das ist die Idee dahinter. Also letztlich die Frage, was bedeutet das für mich? Eine ganz große Herzensangelegenheit. Klar, jeder, der hier arbeitet und da schließe ich uns im Unicum nicht aus, der tut das in erster Linie auch dafür, weil das sein Job ist und weil es da Geld für gibt. Ne? Aber ich glaube, dass wir im sozialen Bereich schon verstanden haben, dass wir hier nicht Millionäre werden und das auch nicht wollen, das nicht unser Anspruch ist, sondern letztlich wir einen Sinn darin finden wollen, in dem, was sie tun, um letztlich Menschen auch gut helfen zu können. Und das ist genau das, worum es in der Kinder- und Jugendhilfe geht, ne? Dass man sich einbringt, dass man für die Menschen, mit denen man zu tun hat, eben die bestmögliche Arbeit leistet, um Hilfe anzubieten. Das ist das, was uns hier bewegt.
Sehr schön. Sie haben es auch kurz schon gesagt, was für Sie auch den Sinn ausmacht. Trotzdem frage ich nochmal vielleicht etwas anders. Was hat Sie denn auf den Weg gebracht, sich überhaupt für dieses Thema so zu engagieren?
Ich glaube, ich bin da tatsächlich so ein ganz klassischer Fall. Ich kam damals von der Schule, habe Abi gemacht und hatte wirklich nicht eine einzige Ahnung davon, in welche Richtung ich das Ganze treiben soll. Und habe dann, Gott sei Dank, muss ich jetzt sagen, tatsächlich als erstes Mal einfach einen Zivildienst gemacht. Und ich habe damals festgestellt, dass das ein gutes Sprungbrett sein kann. Und wir stellen es heute jetzt hier in der Arbeit auch immer wieder fest, dass solche Freiwilligendienste Menschen dazu bringen, diesen Beruf erstmal überhaupt kennenzulernen oder dieses Tätigkeitsfeld kennenzulernen. Und genauso war das bei mir. Ich war damals fast ein Jahr lang dann in einem integrativen Kindergarten und durfte da reingucken und habe da gemerkt, jawohl, Arbeit mit Kindern, das ist schon richtig toll. Habe aber auch gemerkt, Arbeit mit kleinen Kindern ist auch super, ist auch herausfordernd, aber ist nicht das, was ich an der Stelle brauche, weil sich natürlich Dinge anders wiederholen, andere ein anderer Rhythmus da drin ist einfach. Und ich habe dann mich dazu entschieden, in dieses Fachgebiet zu gehen, Jugend- und Heimerziehung. Habe dann im Laufe der Ausbildung in Praktika etc. in verschiedene Bereiche reingeguckt, Wohngruppen, offener Ganztag und habe letztlich dann für mich festgestellt, stationäre Jugendhilfe, das ist was, wo ich mich richtig drin austoben kann. Und da bin ich jetzt erstmal auch eine ganz lange Zeit drin geblieben. Ja. So war mein Weg in die Jugendhilfe.
Sehr schön. Ja, ein Bereich, das Thema ist ja auch sehr, sehr groß. Und da stellt sich mir auch die Frage, das war wahrscheinlich alles vor einigen Jahren nicht so, wie es heute ist. Wie hat sich denn die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, die Frage nach der Entwicklung, ich würde da gerne Corona so ein bisschen erstmal ausklammern, weil das ist einfach eine Besonderheit, die uns ja gesamtgesellschaftlich beeinflusst. Und da ist die Kinder- und Jugendhilfe auch mit drin. Ne? Letztlich sind es natürlich Entwicklungen, die nicht nur in den letzten Jahren, sondern stetig fortlaufend sind. Und das sind auch gesellschaftliche Dinge, auch Trends, die wir in der Kinder- und Jugendhilfe merken. Also die Frage nach einer größeren Individualität und einer Passgenauigkeit der Hilfe, eine Hilfe, die viel näher auch an Kinder, Jugendliche und Familien rangeht, die im Sozialraum vorkommt. Das alles sind so letztlich Trends, die dahin gehen. In der Entwicklung jetzt gerade ist natürlich auch dieses große Thema der SGB-8-Reform hin zu einem Stärkungsgesetz und dem Einbinden des ganzen inklusiven Gedankens. Das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber es sind gute Dinge auf den Weg gebracht. Und letztlich ist das die konsequente Entscheidung zu sagen, wir nehmen jedes Kind individuell in den Blick und versuchen, aus der Kinder- und Jugendhilfe heraus das bestmögliche Angebot zu machen. Möglichst frühzeitig natürlich, dann wenn es sein muss, ne? Zum Beispiel jetzt über Familienhebammen, über Kitas und Frühförderstellen, die schon wirklich passgenaue Angebote bieten, ne? Über eine gute ambulante Begleitung und natürlich letztlich dann, wenn klar ist, dass das Zusammenleben auf Zeit oder auf Dauer nicht gut funktionieren kann, dann eben auch in der stationären Jugendhilfe oder teilstationär. Ne? Das alles sind ja Angebote, die da drin sind und da entwickelt sich ganz viel. Und natürlich sind diese gesellschaftlichen Dinge, die uns da begegnen, auch Dinge, die die Jugendhilfe herausfordern, sich dann selber auch wieder neu aufstellen zu müssen und positionieren zu müssen, neue Angebote zu kreieren, in neue Bahnen zu denken. Und das ist mir aber auch ganz wichtig, auch mehr in eine pädagogische Professionalität zu denken, also hin zu einer Entwicklung zu gehen, wo klar ist, dass wir uns weiterentwickeln müssen, dass wir stetig lernen müssen, dass wir nicht irgendwie in Stillstand verharren dürfen. Wenn ich jetzt mal nur auf den Bereich stationäre Jugendhilfe gucke und mal den Bereich der letzten 10, 15 Jahre angeht, dann ist natürlich, sind viele von diesen großen Missbrauchsgeschichten einfach Thema, die vieles überdecken. Das ist natürlich an vielen Stellen schade, weil die an vielen Stellen einfach gute Arbeit so ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen. Aber natürlich ist das, was da passiert ist, die Vorfälle an sexualisierter Gewalt, an Missbrauch und Grenzüberschreitungen in Einrichtungen der Jugendhilfe so um die 2010er Jahre rum, das ist was, was Jugendhilfe sehr geprägt hat und wo heute große Einrichtungen, also alle Einrichtungen letztlich, gucken müssen, wie stellen sie sich dazu auf. Und da hat es ganz, ganz viel Bewegung gegeben, ne, in Richtung präventive Arbeit, Präventionskonzepte, Schutzkonzepte letztlich. Ne? Und da mussten sich alle zu verhalten und auf den Weg bringen. Und ich glaube, dass das auch, wenn man so auf den Zeitraum der letzten 10 Jahre zurückschaut, in Jugendhilfe ganz viel gemacht hat. Zu dem Thema Achtsamkeit, Grenzsetzung. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit eskalierenden Situationen um? Wie gehen wir aber auch mit Kindern und Jugendlichen um, die uns ganz besonders herausfordern? Was bieten wir denen? Ne? Und da muss ich auch sagen, nicht alles das, was damals in Jugendhilfe passiert war, war schlecht. Natürlich waren es Strukturen und auch Haltungen, die wir aus heutiger Sicht letztlich nur verurteilen können. Aber wenn Sie darauf schauen, wer hat sich damals den Kindern und Jugendlichen angenommen, die nicht in Familie leben konnten, dann waren das diese großen Heime. Und ja, letztlich, das klingt jetzt so ein bisschen, ich will das nicht abwerten, aber wenn Sie als Ordensschwester in einem Schlafsaal mit 100 Kindern sind, dann machen Sie das nicht über Beziehungen, dann regeln Sie das nicht über individuelle Beziehungen, sondern dann bleibt denen oder blieb denen letztlich nur was über die Machtebene zu tun. Ne? Gut ist, dass Jugendhilfe daraus gelernt hat und dass heute die Strukturen ganz andere sind, dass die Personalausstattung eine andere ist, dass die Herangehensweise eine ganz andere ist, ne? Und dass Gott sei Dank Mechanismen geschaffen worden sind, um das zu verhindern, weil Jugendhilfe, letzter Satz jetzt, bevor es weitergeht, dafür da ist, Kinder und Jugendlichen zu helfen, zu schützen, sie zu unterstützen, zu fördern in allen ihren Lebensbereichen und ja, nicht ihnen zu schaden. Das muss der Ausgangspunkt sein.
Absolut. Wow, ja, eine Menge passiert. Was mich zu einer weiteren Frage kommen lässt, und zwar, was sind denn die zentralen Aufgaben von einmal von Kinder, Familien, Jugendhilfe und wo liegen möglicherweise auch Unterschiede?
Das SGB VIII, das Sozialgesetzbuch, fasst ja noch, wer weiß, wie es dann jetzt nach der Reform dann aussehen wird. Ich hoffe, es geht in die Richtung, in die es gerade geht, aber das fasst ja letztlich alle Leistungen zusammen. Klar ist, es müssen, wie schon gesagt, förderliche, gute Angebote für Kinder und Jugendliche und ihre Familien gemacht werden. Ne? Und natürlich, wenn man dann sich dieses ganze Leistungsspektrum anschaut, gibt es einen Riesenunterschied zwischen Kindertagesstätte, Tagespflege bei Tagesmüttern und Tagesvätern bis zum, ja, ich sag mal, Ende der Bandbreite, die dann vielleicht irgendwie in individualpädagogischen Maßnahmen im Ausland oder sogar geschlossener Unterbringung als Haftvermeidung vielleicht endet, ne? Ohne das jetzt werten zu wollen, ob das gut oder schlecht ist. So, ne? Und die Bandbreite dazwischen, die macht schließlich ganz, ganz viel möglich für Kinder, Jugendliche und Familien. Die macht es möglich, schon frühzeitig in Frühförderstellen Angebote zu machen für Kinder, die vielleicht in ihrer Entwicklung tatsächlich nicht einen ganz so guten Start nehmen. Die macht es aber genauso möglich, Familien zu unterstützen über ambulante Angebote, Familienhilfen, Erziehungsbeistandschaften, die in die Familien gehen und vor Ort mit den Leuten arbeiten, sehr niederschwellig arbeiten. Ne? Und dann kommt natürlich der ganz große Bereich an stationärer Hilfe, wo wir, wir als Unicum letztlich auch unseren Schwerpunkt haben, wo aber natürlich auch ganz besondere Herausforderungen auch nochmal für die Fachkräfte sind und auch für die Eltern, Kinder, für die Familien. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben eine Familie, die sagt, okay, wir sind an den Punkt gekommen, dass das Zusammenleben jetzt gerade nicht gut funktioniert und wir wissen auch noch gar nicht, wie das irgendwie wieder gut zusammenfinden kann. Und dann irgendwann in der Absprache der Kooperation mit den Jugendämtern so weit kommt, dass dann Antrag auf Hilfe zur Erziehung gestellt wird und das klar ist, es geht um eine Fremdunterbringung und dann kommen sie. Ich hatte das gestern, ich hatte gerade erst ein einprägsames Erstgespräch, ein Kennenlernen gestern in einer meiner Gruppen. Und dann kommen die Eltern in so eine Gruppe, das Kind an Bord und stehen da erstmal mit ganz vielen riesigen Emotionen von Versagen, von Angst, von Scham, von Ohnmacht, ne, von Hilflosigkeit. Und das fordert uns heraus, die Leute da entsprechend abzuholen und auch zu sagen, wir wissen, worum es geht und wir wollen ihnen gerne helfen. Das ist nicht was, was irgendwie Schuld ausdrückt, dass sie hier sind, sondern das ist eine Riesenverantwortung, die sie als Eltern für ihr Kind tragen. Und da können wir letztlich nur mit der Haltung punkten, wir wollen sie als Eltern weiter in der Verantwortung belassen, wir wollen sie stärken und wir brauchen sie letztlich, weil sie die Experten für das Kind sind, ne? Und sie bleiben die Eltern. Und wenn wir unsere Arbeit mit ihnen gemeinsam richtig gut machen, dann kann es vielleicht unter Umständen wieder ein gutes Zusammenleben geben. Das soll zumindest immer so das Ziel sein. Also ich weiß nicht, ob mir das jetzt gut gelungen ist, aber das ist letztlich für mich diese ganze Spannbreite, dieses große, weite Feld Kinder- und Jugendhilfe umfasst.
Auf jeden Fall. Ich fand die Ausführung sehr schön. Danke. Ja, was gibt es denn dann auch noch für Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe, die vielleicht nicht so bekannt sind? Es gibt ja Bereiche, die sind vielen, die das hören, jetzt wahrscheinlich bekannt, aber was ist denn vielleicht auch so ein Bereich, wo man gar nicht so viel drüber weiß?
Für die Leute, die so wie hier, wie bei uns im Unikum sozusagen mit stationärer, ambulanter Hilfe groß geworden sind, ist es oftmals gar nicht verständlich, dass zum Beispiel der Bereich der Kindertagesstätten auch zu Kinder- und Jugendhilfe gehört. Mhm. Auch die kommen im SGB 8 vor. Ne? Jetzt haben wir seit diesem Jahr auch eine Kita mit dem Angebot. Die Leute haben ein bisschen was dazugelernt, was Kinder- und Jugendhilfe angeht. Ich finde viel wichtiger, die Frage mal umzudrehen. Wie wird Kinder- und Jugendhilfe in der Gesellschaft wahrgenommen? Also wenn Sie durch die Gegend fahren, durch Städte, durch Dörfer und Gemeinden, würden Sie nicht denken, dass manchmal sich hinter den Wohnhäusern, die da sind, Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, dass sich da Wohngruppen hinter verstecken? Mhm. Letztlich verstecken die sich nicht, die sind da, die sind Teil der Nachbarschaft und der Gemeinde, aber die Leute wissen es nicht. Mhm. Ne? Und ich finde das manchmal sehr spannend, mit Menschen außerhalb der Jugendhilfe darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ja, da ist ein Haus, das ist in die Nachbarschaft integriert und da wohnen 9 Kinder und Jugendliche und machen ja das, was man eben so den ganzen Tag tut. Ne? Also ich glaube, dass das oftmals den Menschen außerhalb der Jugendhilfe verborgen bleibt. Und da geht jetzt so ein kleiner Appell von mir auch mit, sozusagen in die ganze Welt, lernt doch mal die Leute kennen. Weil oftmals ist es so, ja, dann turnen da ein paar Kinder rum. Manchmal machen die auch Quatsch, das ist so. Und manchmal gibt es dann auch ganz herausfordernde Dinge. Aber lernt die doch mal kennen und schaut mal ein bisschen über den Tellerrand und lasst doch mal die irgendwie auch in der Gemeinschaft mit vorkommen. Und da würde ich gerne zu einladen. Letztlich zu der Frage, was ist denn so an Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe? Ich glaube, ein Bereich, der relativ schlecht dasteht in der öffentlichen Wahrnehmung, ist der Bereich der individualpädagogischen Maßnahmen. Egal, ob sie jetzt im Inland oder im Ausland sind. Da haben so diese Fernsehserien wie die strengsten Eltern der Welt oder diese Geschichte mit den Leuten in der Wüste, die da irgendwie um den Steinkreis rumsaßen, natürlich zu beigetragen, dieses Bild zu schaffen. Aber das ist es ganz und gar nicht, sondern manchmal ist es erforderlich, Kinder und Jugendliche, die in ihren ursprünglichen Settings, in ihren Kontexten, aus denen sie kommen, nicht mehr gut weiter wissen mit den Möglichkeiten, die sie haben, mit den Mustern, die sie entwickelt haben und die einfach aus diesen Kontexten raus müssen und in einem ganz anderen Zusammenhang mit neuen Beziehungen auch wieder neu starten können, Dinge neu kennenzulernen. Und das ist manchmal eine riesen Chance. Manchmal ist es auch die letzte Chance, das muss man auch sagen. Wenn Gruppensettings, ambulante Geschichten, was auch immer nicht hilft, kann das manchmal dazu beitragen, auch Motivation ganz neu zu schaffen, Beziehungen neu zu lernen, mit Pädagogen und Pädagoginnen an der Seite zu sagen, wir lassen uns jetzt ganz intensiv aufeinander ein, damit es später wieder eine gute Rückkehr auch in den Ursprungskontext geben kann. Das ist für mich so ein Bereich, der oftmals nicht vergessen wird, aber der in einem schlechten Licht darstellt. Und da möchte ich auch mal ein bisschen Werbung für machen. Das hat ganz viel mit Qualität zu tun. Das muss man auch machen. Aber wenn man diese Qualität in der Arbeit vorhält und ganz viel Transparenz auch schafft, dann kann das was richtig Erfolgreiches sein.
Absolut. Absolut, finde ich sehr wichtig. Können Sie noch mal was zum gesetzlichen Rahmen sagen? Sie haben das gerade auch kurz angeschnitten. Aber in welchem gesetzlichen Rahmen bewegt sich denn die Kinder- und Jugendhilfe?
Ja, grundsätzlich in allem, was das SGB 8 betrifft. Ne? Es gibt natürlich, je nachdem, mit welchen Kindern und Jugendlichen man zu tun hat, immer auch Schnittmengen, entweder zum SGB 9, zum 12 oder manchmal auch darüber hinaus, wenn wir in Kontexten vom Landschaftsverband sind, wenn es um Kinder geht, die unter Umständen von Behinderung bedroht sind oder betroffen sind, ne? Wenn der Landschaftsverband mit dem Boot ist, dann gibt es auch Schnittmengen, aber grundsätzlich läuft alles über das SGB 8. Und das bringt natürlich dann automatisch auch die öffentliche Seite der Jugendhilfe mit ins Spiel, nämlich die Jugendämter. Letztlich sind diejenigen, die die ganze Show hier bezahlen und über die Gelder der Kommunen entsprechend die freien Träger der Jugendhilfe eben ausstatten. Und das ist das, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen.
Okay. Sie sagten ja auch gerade schon in der Entwicklung, wie viel passiert ist, wie viel auch jetzt zum Teil einfach auch anders ist, und das erfordert ja auch alles, Kinder- und Jugendhilfe, alles Einsatz und Engagement von Fachkräften. Und jetzt würde ich gerne auch wissen, welche Anforderungen denn an Fachkräfte in dem Tätigkeitsfeld gestellt werden?
Unendlich viele. Ja. Ich denke da gerade Ich denke da gerade daran, mein Geschäftsführer, der hat vor ein paar Jahren mal einen Satz gesagt, den ich nicht vergesse. Er hat nämlich gesagt, wir begleiten Kinder und Jugendliche in allen Fragen ihres Lebens. Und letztlich ist es ja auch das, was dann die Menschen leisten, die mit diesen Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und ich schließe jetzt mal grundsätzlich erstmal alle mit ein, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, weil sie sich eben ganz bewusst auf diese Menschen, diese jungen Menschen sehr individuell einlassen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie wie bei uns im stationären Kontext 24 Stunden mit diesen jungen Menschen zusammen sind und jetzt gerade in der Corona-Zeit ist das der Fall. Die kommen da, na gut, die Schulen öffnen jetzt langsam wieder, aber die sind da eine sehr, sehr lange Zeit auch nicht sehr weit weggekommen. Ne? Das muss man so sagen. Und natürlich stellt das ganz besondere Herausforderungen auch an Familien, aber auch an dieses Familienanaloge, was da in den Wohngruppen passiert. Ne? Und da sind wir Alltagsbegleiter, sind Spielpartner, sind Leute, die trösten, die helfen, die verarzten, die Gespräche führen, die aber natürlich auch einen erzieherischen Auftrag haben. Beraten, begleiten, managen und alles darum herum, die jetzt auch ganz großen Anteil, ja, zum großen Teil Lehrkräfte waren in der Zeit des Homeschoolings. Und da sind nochmal ganz andere Herausforderungen angekommen. Aber letztlich ist das eine Fachkraft in der Kinder- und Jugendhilfe, bringt einfach sehr, sehr viel mit rein. So, ne? Und gleichzeitig bietet es ganz viele Möglichkeiten, sich als Persönlichkeit eben auch in diese ganze Sache zu involvieren. Also Hobbys und Vorlieben mit reinzubringen, sportlich, kreative, musisch, was auch immer alles. Letztlich gibt Möglichkeiten, sich zu verorten und seine Talente, seine ja ganz eigenen Ressourcen damit reinzubringen. Grundsätzlich muss man sagen, haben wir hier in der stationären Jugendhilfe und vielen anderen Bereichen auch ein Fachkräftegebot. Das heißt, grundsätzlich müssen die Leute ausgebildet sein, ne? Als staatlich anerkannte Erzieher, Erzieherin oder halt ein Studium haben, was in irgendeiner Art und Weise im sozialen Bereich verortet ist. Ne? Das ist so die Grundvoraussetzung, um überhaupt da reinzukommen. In manchen Bereichen, die Kitas haben Ergänzungskräfte, da gilt nochmal eine andere Berufsausbildung und auch im ambulanten Setting gibt es da Ausnahmen. Aber grundsätzlich ist das so die Eintrittskarte in diesen sozialen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe rein. Ne? Und dann haben natürlich die Leute darüber hinaus noch ganz andere, vielfältige Qualifikationen, die sie dann auch im Laufe der Zeit erwerben, ne? Zusatzausbildung, die alle bei uns gut und richtig sind. Ne? Sachen wie traumapädagogische Fort- und Weiterbildung, systemische Gesprächsführung und Haltung, beraterische, coachende Dinge, alles das, was man da braucht. Und da wird es wahrscheinlich noch 1 Milliarde Sachen mehr geben, letztlich um sich selbst und auch den Kontext, in dem man arbeitet, so gut aufzustellen, dass man sagt, ja, wir können hier gute, passende Angebote für die Kinder geben. Also, kleines Beispiel. Wenn ich in meiner Kindergartengruppe feststelle, dass ich irgendwie mal von 25 Kindern 20 Jungs habe, alle im Alter zwischen 4 und 6, und ich mich frage, warum sind die in meinen 2 kleinen Gruppenräumen so hibbelig, warum wollen die sich immer bewegen, dann kann ich dabei stehen bleiben. Ich kann aber sagen, okay, dann muss ich gute Bewegungsangebote mit einem guten Raumkonzept auch machen, muss vielleicht unter Umständen das Außengelände mitnutzen oder ganz andere Gelände, die draußen sind. Du musst gute Angebote machen. Dazu brauchst du Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, die sagen, ja, ich weiß, was jetzt gerade diese Jungs in dieser Altersklasse für Bewegungsangebote brauchen, damit sie danach auch unter Umständen wieder gut und ruhig zum Mittagessen übergehen können, in die Schlafphase übergehen können, wenn sie ein bisschen ruhiger, ein bisschen jünger sind und sowas alles. Letztlich fällt es für mich alles unter diese große Überschrift gute, professionelle, pädagogische Arbeit. Und die ist immer begründet. Und dann habe ich einen guten Blick auf das Klientel, mit dem ich arbeite und kann es in Pädagogik umsetzen.
So. Wow, ja. Eine große Frage, wo ich am Anfang dachte, wie beantwortet man die wohl? Anforderungen an Fachkräfte, die sind ja, wie Sie sagen, sehr, sehr vielfältig.
Eine also ich kann Ihnen vielleicht nochmal, wenn ich da kurz reingrätschen darf.
Na klar.
Aus dem stationären Bereich. Letztlich sind Sie, wenn Sie in einer Regelwohngruppe arbeiten mit 9 Kindern und Jugendlichen und Sie begleiten so einen Tagdienst mal alleine, sind Sie grundsätzlich für diese jungen Menschen und das Haus selbst verantwortlich. Da geht eine große Verantwortung mit einher, aber auch eine große Selbstwirksamkeit und große Möglichkeiten, sich da entsprechend auszubreiten und das Ganze zu führen und zu managen. Ja, und dann sind sie natürlich dabei, Wäsche zu waschen, Wäsche zu falten, zu bügeln, das Haus in Ordnung zu halten, vielleicht sogar unter Umständen noch für das Essen zu sorgen, die Hausaufgaben zu begleiten, Kontakte mit den Familien zu regeln, ob jetzt vor Ort am Telefon oder wo auch immer, ne? Anfragen der Schulen zu managen, Anfragen der Jugendämter zu managen, ne? Streitigkeiten zu schlichten, Beziehungsarbeit zu leisten und, bis hin dazu, am Abend dann die jungen Menschen auch ins Bett zu bringen und den Tag zu reflektieren, Rituale einzuführen und zu begleiten und. Und das war auch jetzt nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen, was so ein Alltag letztlich bedeutet, ne? Wenn man mit den jungen Menschen dann diesen Tag eben auch verbringt. Ja,
ja, sehr umfangreich. Jetzt haben natürlich die Fachkräfte in einige Anforderungen, was Qualität angeht, was zum Teil Quantität angeht, Wünsche, Bedürfnisse, eigene Ziele. Dann gibt es die Familien, die jungen Menschen und die auch Wünsche haben, die auch Ziele haben, die auch bestimmte Anforderungen haben, die an sie gestellt werden. Und es gibt die Leistungsträger. Also es gibt ja wirklich wie viele wahrscheinlich jetzt auch kennen, dieses sozialrechtliche Dreieck, das Spannungsverhältnis, in dem sich die Kinder- und Jugendhilfe befindet. Könnten Sie das einmal erklären, wie das genau aussieht? Dieses Spannungsverhältnis.
Ja, das ist, in diesem Spannungsdreieck sind natürlich ganz viele Spannungen verortet. Grundsätzlich ist es relativ einfach. Wir haben die öffentlichen Träger, sprich die Jugendämter, die von öffentlicher Seite das Ganze letztlich verantworten müssen, Hilfen bewilligen. Wenn eine Familie auf sich aufmerksam macht oder auf diese Familie aufmerksam gemacht wird und wir irgendwann in den Kontext Hilfen zur Erziehung zum Beispiel kommen, ne, dann sind die Jugendämter, die das Ganze mit den Familien managen und sagen, okay, wir haben hier einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung, wir glauben, dass die und die Hilfe sinnvoll sein kann, was können wir ihnen anbieten, welche Möglichkeiten gibt es? Dann muss die Familie sich natürlich entsprechend darauf einlassen, das heißt, dann sind wir auf der Seite des Klientels. Und die müssen das als sinnvoll erachten, zu sagen, okay, wir können uns darauf einlassen, eine ambulante Familienhilfe bei uns in der Wohnung vorkommen zu lassen oder ein teilstationäres Angebot, eine Fünftagesgruppe, Internatunterbringung, was auch immer, ne? Und dann haben wir auf der anderen Seite links unten diejenigen, die es anbieten, also die diesen ganzen Service bereitstellen und sagen, ja, wir sind die Dienstleister in der Jugendhilfe, die möglichst passgenau irgendwie gute Angebote auf das geben, für das geben können, was die Familien gerade brauchen. Es wäre ja zu kurz gegriffen zu sagen, die öffentliche Seite sind nur die, die es bezahlen. Das tun sie natürlich über die Kommunen und Städte, aber auf der anderen Seite haben die natürlich eine riesengroße Verantwortung. Also ich möchte mal eine Lanze brechen für die ganzen Jugendämter und ASDs hier in Deutschland. Die machen alle einen richtig klasse Job. Auch die leiden unter Personalmangel, auch die sind damit konfrontiert, dass die Herausforderungen immer größer werden, dass die Fallzahlen immer größer werden. Und die müssen das Ganze managen und verantworten. So, ne? Und das ist eine Riesenaufgabe, da genau zu gucken, was braucht die Familie und können die das auch annehmen. Ne? Und nicht jede Hilfe ist auch gewünscht. Ne? Wir sprechen dann gerne von einem Zwangskontext. Bringen Sie Ihr Kind hier in der Jugendhilfe unter oder ich nehme Ihnen das Sorgerecht weg. Mhm. Ja? Kurz gesprochen, ich leite ein familiengerichtliches Verfahren ein. Ne? Aber das ist Gott sei Dank zumindest bei uns erstmal die Ausnahme. Und wenn das so ist, dann muss man es zumindest offenlegen und sagen, gut, ja, dann wissen wir, mit welchen Karten wir spielen. Aber da kommen wir so ein bisschen vom Thema ab. Letztlich tragen die öffentlichen Träger die Verantwortung dafür, das Ganze zu managen und sind in der Fallsteuerung ja auch mit drin. Das heißt, die sind sehr aktiv in der Auseinandersetzung mit den freien Trägern, mit den Familien, nicht nur im Rahmen der Hilfeplanung, sondern auch natürlich im ganz alltäglichen Kontakt, ne? Die Arbeit vor Ort, das machen dann die freien Träger, die die Leistung erbringen und die natürlich diese Leistung dann auch gegenüber den Kindern, Jugendlichen und Familien dann eben zur Verfügung stellen. Also das ist so in ganz knappen Worten dieses Dreieck, um das es geht. Und ja, meine Seite hier für uns, fürs Unicum, da sind wir natürlich auf Seiten der Leistungserbringer. Ganz einfach.
Okay. Ja, danke schön. Sie haben das vorhin auch noch mal kurz erwähnt und da sind wir noch nicht drauf eingegangen. Würde ich jetzt trotzdem gerne noch mal wissen, wo wir schon bei dem Spannungsfeld gerade waren. Inwiefern spielt denn jetzt auch die Corona-Krise eine Rolle, beziehungsweise hat einen Einfluss auf die Kinder- und Jugendhilfe? Was hat sich dadurch verändert?
Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, sie hat gerade im letzten Lockdown, der für uns alle ja ganz, ganz neu war, eine ganz neue Situation für alle Menschen, ne, erstmal zu einer richtig guten Entschleunigung geführt. Weil auf einmal klar war, dass Kinder und Jugendliche, die bei uns in den Wohngruppen leben, sich auf das Miteinander, das Leben als sich, den Alltag erstmal auch konzentrieren können. Auf einmal war Schule raus. Auf einmal konnte keiner mehr zu irgendwelchen Therapiesitzungen gehen oder zur Logopädie. Für die Teams sind von heute auf morgen auf einmal Teamsitzungen weggefallen, Konferenzen weggefallen, Fortbildung, Supervision, Beratungsgeschichten, ne? Wo wir erst gedacht haben, Heidewitzka, wie sollen wir das überleben? Wie schützen wir den ganzen Kontext hier? Ne? Und wir dann immer festgestellt haben, wow, geht eigentlich ganz gut, diese Entschleunigung und sich einfach auch mal darauf zu besinnen, was so ganz basal und existenziell ist, nämlich das Miteinander der Menschen. Das hatten die da an der Stelle. Wir waren sehr sensibel darin in der Kontaktgestaltung der Kinder und Jugendlichen, weil wir oft auch dann gehört haben, dürfen die denn ihre Eltern noch sehen? Dürfen die Eltern vorkommen? Und wir da gute Möglichkeiten gefunden haben, den Kontakt zwischen den Kindern und ihren Eltern weiter aufrechtzuerhalten. Ja? Über Telefonate, über Videokontakte, natürlich auch über persönliche Treffen. Ne? Sehr sensibel, sehr achtsam, weil klar, da wusste noch keiner, was ist denn jetzt überhaupt hier los? Ne? Wie müssen wir uns verhalten? Da sind wir jetzt in der zweiten Welle, in diesem zweiten Lockdown natürlich deutlich erfahrener, haben da mehr Routinen entwickelt, gute Abläufe und Standards entwickelt, um einfach Mitarbeitende, aber auch Kinder und Jugendliche natürlich zu schützen, ganz klar. Ne? Und da sind wir eingespielt und auch erfahrener, was das Homeschooling angeht. Aber da liegt natürlich jetzt schon wieder was drin, weil die Herausforderung an die Leute, die damit arbeiten, jeden Tag in den Wohngruppen, in den Familien, also ambulante Geschichten, ne? Also Menschen, die bei uns den Auftrag haben, dafür zu sorgen, dass kontrolliert wird, ob das Kind noch lebt in der Familie, in den ambulanten Settings, ne? Die müssen das nach wie vor tun, weil da hängen Leben hinterher dran. So, ne? Und das ist eine riesengroße Verantwortung. Und natürlich jeder, der bei uns arbeitet, ist sehr nah an den Kindern und Jugendlichen. Das muss man einfach klar haben. Ich will da jetzt nicht irgendwie so ein Konkurrenzdenken zu Kita-Leuten, zu Lehrern und Lehrerinnen oder pflegenden Personal oder Medizinern irgendwie aufmachen, weil da stehen wir nicht in Konkurrenz. Aber ich möchte auch da wieder so ein bisschen hervorheben, die Kinder- und Jugendhilfe, gerade die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, die ist 24 Stunden am Tag ganz nah an den Kindern dran. Das machen die Leute und das machen die tatsächlich auch, ohne da groß zu murren, weil die wissen, das ist unser Job und das ist letztlich das, wir sind diejenigen, die das hier für die Kinder und Jugendlichen tun. Würden wir das nicht tun, täte es sonst niemand. Ne? Also auch ohne denen jetzt irgendwie einen Orden verleihen zu müssen, weil auch das braucht niemand. Aber ich finde, diese Wertschätzung muss sein. Die Leute hier bei uns im Unikum haben im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown einen riesen, riesen, riesen Job gemacht. Ne? Weil natürlich viele Unterstützungsdinge weggefallen sind. Auf der anderen Seite sind die Herausforderungen riesengroß geworden, den Alltag zu managen. Jetzt weicht das langsam wieder so ein bisschen auf. Es gibt viele Lockerungen. Grundschulen haben angefangen. Jetzt ziehen die weiterführenden Schulen nach. Und natürlich haben auch Leute, also Therapeuten, medizinische Geschichten auch wieder Möglichkeiten gefunden, mehr Normalität einfach in dieses Geschehen reinzubringen. Das heißt, die Anbindung funktioniert weiter gut. Und natürlich haben auch wir Möglichkeiten gefunden, Schulungen, Konferenzen, Hilfeplangespräche, alles das digital stattfinden zu lassen, um letztlich ja auch diesen ganz normalen Betrieb weiter aufrechtzuerhalten. Aber da war schon und ist weiterhin eine riesengroße Herausforderung einfach für die Kinder- und Jugendhilfe da. Ne? Die Leute in den Kitas, die sind natürlich aufgrund des Alters der Kinder einfach auch nochmal viel näher dran. Ne? Die haben das auch jeden Tag. Wir haben bei uns in der Einrichtung einer Wohngruppe ein Angebot für jüngere Kinder in stationärer Jugendhilfe. Und bei denen ist natürlich völlig klar, wenn es da einen Corona-Ausbruch gäbe, können wir nicht den 3- bis 6-Jährigen erklären, ihr müsst jetzt mit Maske rumrennen. So, oder ihr müsst jetzt andere Dinge einhalten. Auch Abstand ist da nicht möglich. Ne? Die können so viel lüften, wie sie wollen. Das tun sie auch. Ne? Aber natürlich sind die auch nochmal ganz besonders gefordert. Aber auf der anderen Seite war für uns völlig klar, wir werden kein Kind, keinen Jugendlichen, keine Familie irgendwie alleine lassen. So, ne? Corona hin oder her. Und das muss man einfach mal in Ehren halten. Da sind die Leute natürlich auch, ja, vielleicht manchmal auch persönlich betroffen. Manchmal gibt es auch Härtefälle. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, was für eine Riesenwelle der Solidarität und der Unterstützung und des Miteinanders das bei uns ausgelöst hat. Und wenn das der ganze Quatsch hier mal irgendwann vorbei ist und ich sagen muss, was ist denn das, was wir letztlich daraus ziehen für uns? Dann muss ich sagen, Hut ab vor dem Miteinander und der Kultur der Menschen hier, die bei uns arbeiten, weil die zu keinem Zeit irgendwie gezeigt haben, dass sie das Handtuch hinwerfen. So, ne? Und ich pauschalisiere das jetzt mal einfach für den ganzen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, weil letztlich diese Frage niemals im Raum stand.
Wow. Da war so viel drin in dieser Ausführung, was bei mir auch noch weitere Fragen aufgeworfen hat. Zum einen die Frage, unabhängig von dem Studium oder von den Ausbildungen, die die Fachkräfte durchlaufen, Sie haben jetzt so viel gesagt, was wichtig ist an anderen Kompetenzen und Fähigkeiten, wie ein agiler Krisenmanager zu sein oder auch ja, sensibel zu sein, kreativ zu sein, neue Wege zu gehen. Was müssen Fachkräfte, die in diesem Bereich tätig sind, ihrer Meinung nach an Kompetenzen mitbringen, zum einen? Und zum anderen hatten Sie auch im Vorgespräch gesagt, dass sich das auch verändert hat, dieses Denken auch, was früher notwendig war, um als Fachkraft tätig sein zu können, ist ja jetzt auch durchaus, ja, sieht anders aus, ist auch breiter gefächert, würde ich sagen, oder es gibt andere Möglichkeiten, um den Weg einzuschlagen. Also da übergebe ich jetzt gerne Ihnen das Wort für die beiden Antworten.
Also ich schaue mal, dass ich dem gut gerecht werden kann. Ich gebe mein Bestes. Letztlich glaube ich, also nein, ich rede mal persönlich nur für mich, weil letztlich alles das, was wir uns an Qualifikationen, an Kompetenzen aneignen, das hat eine Grundlage und das ist unsere Haltung und das ist die Art und Weise, wie wir Menschen begegnen, wie wir, ja, was für ein Menschenbild wir haben. Und da finde ich, gibt es eine ganz wunderbare Verknüpfung zwischen ja, Pädagogik und auch letztlich dem Führungsverständnis von Leitungskräften. Ja, wir fassen das bei uns so ein bisschen unter dem Dach von neuer Autorität zusammen. Das ist so, okay. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt zu weit führt, da so ein bisschen drin einzutauchen. Aber letztlich brauchen wir Menschen, die davon ausgehen, dass alle Mann, mit denen wir hier arbeiten, eine gute Motivation haben, gute Motive haben, das zu tun, was sie eben tun. Auch wenn uns das manchmal irgendwie ja erstmal unverständlich erscheint. Ne? Und davon auszugehen, dass alle Interesse aneinander haben, dass Eltern auch Interesse an dem Kind haben, dass Mitarbeitende hier, die hier arbeiten, ein ganz großes Interesse an ihrem Job haben. Also das Menschenbild und die Haltung dahinter, das ist eine ganz zentrale Frage. Und ich gehe immer davon aus, dass wenn ich ja, mit der richtigen Haltung rangehe, dann, ja, ich will nicht sagen, es ist egal, welche Qualifikation ich habe, weil ich glaube, das ist es letztlich dann doch nicht. Ne? Da komme ich aber gleich nochmal zu. Sondern wenn ich dann da eine gute pädagogische Ausbildung drauf setze, dann habe ich schon richtig, richtig gutes Rüstzeug, um an die jungen Menschen und die Familien ranzugehen. Ne? Und dann bringe ich natürlich Dinge mit, wie eine konsequente Wertschätzung und bringe das den Menschen entgegen. Und das ist oft was Kinder und Jugendliche, die hier zu uns kommen in den stationären Kontext, ja, noch nicht so erlebt haben, tatsächlich angenommen zu werden als die Menschen, die sie sind und dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, wie sie als Personen bewertet werden, weil da sind sie grundsätzlich immer gut und richtig. Aber es gibt natürlich Handlungen, mit denen wir nicht einverstanden sind und das sagen wir dann auch, wenn das so ist. Wenn einer Mist baut, dann wird er das von uns hören. Dann wird er aber nicht hören, dass er doof ist, sondern hat er vielleicht gerade irgendwas Doofes gemacht. Ne? Mhm. Und das finde ich, das ist ein Ausdruck von Haltung. Wie Sie gerade gesagt haben, natürlich ist es wichtig, empathisch mit den Leuten umzugehen, sehr sensibel und achtsam zu sein. Und ich könnte wahrscheinlich noch eine Milliarde andere Eigenschaften aufzählen, die Menschen mitbringen sollten, um gut mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ja? Und das führt uns letztlich alles immer wieder zu diesem Gedanken, den Sinn in dieser Arbeit zu finden und zu sagen, ich komme hier nicht nur wegen des Geldes und auch nicht nur wegen der netten Kollegen, die alle da sind, gar keine Frage. Und das zieht auch sehr. Ne? Ich komme auch nicht hierhin, weil die mir, keine Ahnung, hier ein Lebensarbeitszeitkonto bieten oder was auch immer, sondern ich komme letztlich hin, weil ich eine Erfüllung in dem finde, was ich tue. Ja, und da muss ich gestehen, fällt uns das in der Kinder- und Jugendhilfe natürlich wesentlich leichter, als wir, weiß ich nicht, wenn wir jetzt Suppendosen irgendwie am Fließband herstellen. Also da würde es mir persönlich jetzt, würde ein bisschen dauern, bis ich den Leuten irgendwie begreiflich gemacht habe, was denn der Sinn hinter ihrer Arbeit ist und warum das gesamtgesellschaftlich richtig gut ist. Da haben wir als Kinder- und Jugendhilfe einen kleinen Bonus und der sei uns auch gegönnt, ne, da an der Stelle. Aber die Leute, die dann sagen, ja, ich begebe mich in die Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher oder ich studiere Sozialpädagogik, soziale Arbeit, Heilpädagogik, Reha-Pädagogik, Erziehungswissenschaften, was auch immer man da, Kindheitspädagogik, es gibt ja mittlerweile so viel, ne? Die tun das hoffentlich mit der richtigen Haltung dahinter. Und das ist was, wo wir auch bei uns im Unicum in letzter Zeit immer verstärkt hingucken, dass wir in Fortbildungsveranstaltungen auf diese Haltung abzielen, ne? Auf eine deeskalative Haltung, auf eine zutiefst systemische Grundhaltung, auf ganz viel Know-how in Bindungstheorie, aber eben auch unter diesem Dach von neuer Autorität sagen, ja Leute, guckt doch mal auf eure Präsenz, die ihr habt, ne? Dem Kind gegenüber, den Mitarbeitenden gegenüber, wo ist euer Fokus, wo ist das Interesse, ne? Und wo seid ihr gerade, seid vernetzt, ne? Und da, jetzt schließe ich gleich ab, aber ich möchte nochmal zu dem Punkt kommen, nämlich der Qualifikation. Das ist was, was uns tatsächlich in den letzten Jahren verstärkt begegnet und ich lobe diesen Trend wirklich sehr hinzugehen, dass die Leute sagen, wir haben ein super großes Interesse daran, uns weiterzubilden, uns weiterzuentwickeln und einen Weg weiter fortzuschreiten und wir sind auch super wissbegierig, ne? Und wir saugen das alles auf, weil wir letztlich glauben, dass uns das in unserer Arbeit richtig gut tut und bereichert. Und da geht der Weg hin. Also wenn wir jetzt die Frage stellen, zum Beispiel, wer ist der bessere Pädagoge, ein Erzieher oder ein studierter Sozialarbeiter, dann gibt es da grundsätzlich erstmal keine pauschale Antwort drauf. Und ich finde gut, wenn der Weg dahin gehen würde, dass diese Frage auch gar nicht mehr gestellt wird, weil die Leute sowieso für sich verankert haben, dass es ein lebenslanges Lernen gibt, dass es auch ein organisationales Lernen gibt, wo sich Individuum und Organisation, also Mensch und Einrichtungen gleichermaßen weiterentwickeln miteinander. Ne? Und ich glaube, dass das was ist, wo Kinder- und Jugendhilfe sich weiterhin bewegen muss, auf eine pädagogische Professionalität hin. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Trend weitergeht. Ja.
Toll, toll. Ich habe noch eine abschließende Frage, die daran anknüpft. Und zwar, Ihrer Meinung nach, warum ist Kinder- und Jugendhilfe so wichtig und was können Fachkräfte bewirken?
Es funktioniert nicht ohne Kinder- und Jugendhilfe. Und zwar tatsächlich in der ganzen Bandbreite, die wir ja gerade schon aufgezeigt haben. Einrichtungen im Elementarbereich, Kitas, Kindergärten sind zutiefst wichtig, weil sie natürlich ganz existenzielle Orte sind, um Bildung, Förderung und Miteinander eben zu bieten. So, ne? Das sind die Orte, wo unsere Kinder das erste Mal in einem institutionellen Kontext diese Erfahrung machen. Und deswegen braucht es da auch richtig gute Fachkräfte, die ja sozusagen von klein auf diesen Weg schon richtig gut mitgehen, ne? Und den Grundstein sozusagen legen. Das ist ein super, super wichtiger Bereich, ne? Aber wenn wir darauf sehen, wie sich die Zahlen in den Hilfen zur Erziehung entwickeln, dass immer mehr Familien Anspruch geltend machen auf Unterstützung, ne? Und immer mehr Hilfe in Anspruch nehmen und auch die Zahl der Fremdunterbringung immer weiter steigt, zeigt sich, dass es da schon einen großen Bedarf gibt. Ne? Es gibt diesen gesellschaftlichen Trend zur Individualität. Lebensentwürfe werden immer vielfältiger. Es fallen damit aber auch Sicherheiten weg. Also Vielfalt, Diversität ist ein richtig hohes Gut. Und ich werde nicht müde, das auch zu loben im ganzen Leben. Aber es gibt so ganz kleine Schattenseiten, die natürlich diese Vielfalt auch mit sich bringt. Und das ist eben manchmal der Verlust von Sicherheit. Und manchmal sind vermeintlich sichere Lebensentwürfe für Jugendliche heutzutage gar nicht mehr so sicher. Und dann braucht es gute Leute, die sie eben durch diese Zeit gut begleiten können. Ne? Und manchmal, ja, dann klappt es gerade nicht mit dem Zusammenleben. Und auch dann braucht es Menschen, die wirklich sagen, ja, ich bin da an der Seite der Leute und ich mache das auch nicht Eltern ersetzen, sondern wir sind Partner auf Augenhöhe und lassen uns mal darüber sprechen, was wir Gutes tun können, um das eben wieder gerade zu rücken. Und manchmal haben wir da gute Antworten drauf und manchmal müssen wir dann eben auch so professionell sein und sagen, die haben wir jetzt nicht, aber vielleicht haben die andere und dann müssen wir uns wieder gut vernetzen, ne? Und vielleicht auch gute andere Angebote finden. Und das schaffen wir nur, wenn wir miteinander im Dialog sind, in dem Austausch. Also es muss ein großes Miteinander geben und das ist wieder eine Frage von Ressourceneinsatz. Kinder- und Jugendhilfe kostet Geld, sondern tatsächlich auch richtig, richtig viel. Aber es ist, jeder Cent davon ist gut investiert, weil es letztlich dazu bewirkt, dass vielleicht ganz viele Leute ihren Teil dazu beitragen, dass es dem Kind gerade irgendwann wieder besser geht und dass ein Zusammenleben möglich ist und dass eine richtig positive Entwicklung möglich ist. Und ja, dann ist auch tatsächlich jeder Cent richtig investiert.
Wow. Wow. Ja, ich muss mich bei ihm bedanken für diese, ich sag mal, für diese Herzensausführung. Das war ja wirklich, man merkt die ganze Zeit, sie sind mit Herz bei dem, was sie tun. Und das ist wirklich, wirklich schön. Ich glaube, dass das auch durchaus den ein oder anderen, der das jetzt hört, angesteckt hat.
Schön.
Ja, und falls jemand Fragen hat, wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr allgemein über das Thema Kinder- und Jugendhilfe gesprochen und das in der Kürze der Zeit, Wahnsinn, also sehr beeindruckend, vielen Dank. Falls Fragen auftauchen, die konkreter sind, gerne stellen, in den Kommentaren oder uns anschreiben. Wir haben ja Kontakt zu Herrn Hase und würden diese dann weiterleiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bedanke mich bei Ihnen, Herr Hase, für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen und für Ihr Herz, das Sie heute mitgebracht haben. Ja, und sage alles Gute und bis bald.
Bis bald. Vielen Dank.